Genau, hey, wir reden heute über das Thema Sexualität. Und ich mag mich erinnern, ich habe eine Sendung gesehen, vielleicht schätze ich mal 3-4 Jahre her, also es ist um die Arena gegangen. Du kennst vermutlich Arena, Schweizer Fernsehen, eine Politik-Sendung, wo man diskutiert. Du hast einen Moderator und dann hast du 2 Leute auf einer Seite, die für das Thema sind, und 2 Leute auf der anderen Seite, die dagegen sind. Und da redest du über alle möglichen politischen Themen wie AHV-Reform, IV-Reform, Migration und so weiter. Und an dem einen Abend ist es irgendwie um etwas gegangen im Bereich LGBTQAI+, auch irgendwie, glaube ich, um das Recht, Kinder zu adoptieren für homosexuelle Paare oder irgendetwas in die Richtung. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war jemand dort von der Evangelischen Allianz und hat so Gegenposition eingenommen, was ja in sich natürlich schon ein schwieriger Job ist. Und man hat gemerkt, da prasselt viel auf ihn ein und er hat einen schwierigen Stand. Also Evangelische Allianz ist so der Verbund, wo die meisten Freikirchen und auch gewisse reformierte Landeskirchen dabei sind. Und dann irgendwann in einem Satz hat er gesagt, ich bin ja nicht nur Pastor, ich bin auch Sexualberater. Ich berate Pärchen beraten, wie sie zu einer erfüllten Sexualität kommen. Und als er das gesagt hat, hat der ganze Saal angefangen zu lachen. Und das hat mir mega wehgetan, weil ich gemerkt habe, die Welt denkt, also, ihr könnt euch schon Sachen sagen als Kirchen, aber sicher nicht im Bereich von der Sexualität. Mit eurer prüden, sexualfindlichen, mittelalterlichen Einstellung, jemanden noch anzustellen, der Sexualtherapeut ist, da haben einfach den ganzen Saal müssen lachen. Und ich war so dort, mir hat es mega wehtun. Und ich habe gedacht, hey, wenn ihr nur wüsstet, wie viel die Bibel und wie viel mehr zu sagen hätten zu dem Thema Sexualität. Wenn immer ich über Sex predige oder auch über Geld, mache ich den gleichen Einstieg. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, ich möchte 2 Bilder zeigen. Kannst du mir das erste Bild zeigen? Es geht um Wasser. Wasser hat Kraft zum Leben schaffen. Und dann das zweite Bild. Wasser hat Kraft zum Leben zerstören. Das ist ein Tsunami, der auf die Stadt zukommt. Das ist ein fiktives Bild. Nehme ich jetzt mal an. Also wäre schon ziemlich dramatisch, wenn es so wäre. Wahrscheinlich in der Day After Tomorrow oder irgend so etwas. Aber du siehst, Wasser hat so eine Kraft zum Leben schaffen. Da kannst du einen Brunnen bohren irgendwo in Afrika und die Leute haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und Wasser hat so eine Kraft zum Leben zerstören. Eben Beispiel Tsunami, wo wir auch hatten, glaube ich, im Jahr 2005 oder 2006. Und genau so ist es, wenn es um Sex geht. Sex kann Leben schaffen. Natürlich ganz physikalisch. Du kannst mit deiner Frau schlafen, sie wird schwanger, es gibt ein Kind. Dann schafft das Leben natürlich im ganz klassischen Sinn. Aber es kann auch eine unglaubliche Intimität auslösen in der Ehe. Eine mega Freude, eine mega Nähe. Sex kann auch Leben zerstören. Natürlich die ganze Straubenbeispiele, Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, das ist sicher mal klar. Aber selbst auch innerhalb von einer Ehe kann es so ein Frustpotenzial haben. Und wenn ich jetzt unsere Ehe anschaue von Rebecca und von mir, dann haben wir auch unsere Auf und Abs. Zeiten, wo es mega erfüllt ist, Zeiten, wo es eher ein bisschen Diskussionen auslöst, wo vielleicht der ein oder andere unzufrieden ist. Es gibt einfach Sexualität, auch innerhalb von der Ehe, kann unglaublich dynamisch sein, es kann aber auch ein Kampfesbereich sein, der eben nicht immer einfach ist. Und ich habe dir heute 5 Thesen mitgebracht zum Thema Sexualität. Warum 5 Thesen? Weil ich denke, eine These ist noch nicht so gerade sakrosant. Da kannst du sagen, ist jetzt mal eine These, sehe ich ein bisschen anders, oder? Also wenn ihr das mal darüber diskutieren könnt ihr über meine 5 Thesen diskutieren. Und die erste These ist, kannst du die mal einblenden, Sex soll Freude machen. Hohelied, Kapitel 4, Vers 7 bis 9. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Und dann sagt er, das ist das Hohelied, ist so ein Gedicht von Mann und Frau, komm mit mir, meine Braut, steig mit mir herab vom Libanon, verlass den Gipfel des Ananaberges, Ananaberges, den steilen Zenir und den Herbon. Das ist nicht einfach unglaublich romantisch. Komm weg von den Klippen, wie die Löwen und Leoparden lauern. Du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut, mit einem einzigen Blick hast du mein Herz gestohlen. Dass die Bibel und Gott nicht brüde ist, beweist das Buch Hohelied. 66 Bücher haben wir in der Bibel und ungefähr in der Mitte haben wir ein Buch, das von der romantischen, erotischen Beziehung zwischen Mann und Frau in einem monogamen Setting schwärmt. Und das ist das Buch Hohelied. Die Juden dürfen es erst ab 20 lesen. Und es erstaunt, oder? Vielleicht, wenn du frisch im Glauben bist und dann liest du mal die Bibel und dann fährst du mal bei den Mosebüchern an und denkst, so habe ich mir die Bibel vorgestellt. Gesetz, 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 oder? Und dann kommst du zu den Psalmen und denkst, ah, das ist doch noch recht persönlich. Und dann kommst du ins Hohelied und denkst, was? Was ist das für ein Buch, oder? Da geht es ja um die soft-erotische Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist ja gewaltig. Und so ein Buch hat Platz in unserer Bibel. Und du merkst, in diesen Gedichten, es ist eben immer ein Gedicht mit Mann und Frau, die einander zureden, hat es ganz viel Vergleich mit der Natur. Weil das war halt die Welt, die man in dieser Zeit halt so um sich hatte, oder? Heute sind wir weniger auf diese Art verwurzelt. Oder er vergleicht zum Beispiel auch die Brüste von seiner Frau irgendwie mit dem Libanon-Gebirge und so. Das würdest du jetzt vielleicht zu deiner Frau heute nicht mehr sagen. Oder du sagst, du hast so schöne Zähne, wie wenn wir die Schafe gerade die Wolle geschert haben. Das sind so ganz, ganz viele Vergleiche. Aber was auch auffällt, das ist, dass wir viel Vergleich haben mit einem Garten. Kannst du mal das Bild zeigen vom Garten? Da habe ich eins. Also im Hohelied haben wir viel Vergleich mit Gärten. Die Sexualität und die Beziehung wird verglichen mit einem Garten. Und warum mit einem Garten? Wenn wir Christen vielleicht durch schwierige Zeiten gehen, dann denken wir gegen vorne. Wir denken als neue Jerusalem an den Himmel, an die Ewigkeit. Und wir denken, hey, wir gehen durch die schwierigen Zeiten, weil auf uns wartet das Leben. Ohne Schmerz, ohne Scham, ohne Krankheit. Das gibt uns Hoffnung. Die Juden haben die Perspektive nicht. Im Alten Testament haben wir keine Perspektive auf ein ewiges Leben, auf ein neues Jerusalem. Die Juden schauen retour. Und was war retour? Retour, kannst du das Bild noch mal zeigen, ist eben genau das gewesen, der Garten Eden. Der Garten Eden ist für sie Symbol vom Paradies, von Freiheit, von Harmonie. Und sie sagen, Ehe und Sexualität bringt uns immer wieder zurück in den Garten Eden. Wir können nicht mehr in den Garten Eden zurück, rund um die Tour. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber gerade eine schöne Ehe, eine reine Sexualität versetzt uns immer wieder zurück in den Garten Eden. Ich war ja über Ostern in London mit dem Levin, meinem ältesten Sohn, und mit meiner Mutter, 3 Generationen Trip. Und was in London eindrücklich ist, es ist ja eine Stadt mit unglaublich viel Platz. Es ist überhaupt nicht eng und es hat viel Park. Unser Hotel ist ganz durch beim bekanntesten Park, beim Hyde Park, wo auch ein schönes Schloss hat. Und das ist für mich auch so ein Bild, oder? Du hast so Geschäftigkeit von dieser Weltstadt London, Finanzmetropole, Geschäftsstadt, aber immer wieder die Park, wo du in die Ruhe kommst, wo du die frischen Blumen schmecken kannst, wo du deine Füße kannst ins kalte Wasser reinheben, wo du irgendwelchen Geissen zuschauen darfst, ich weiss nicht, ob es das hat, und so weiter und so fort. Es ist immer der Moment vom Durchschnaufen, von dieser Schönheit. Und darum gibt es im Hohelied auch immer wieder die Bilder von dem Garten. Ehe und Sexualität versetzt uns immer wieder zurück in den Garten Eden. Und jetzt möchte ich mit einer zweiten These kommen. Ehe in der Bibel ist ganzheitlich. Ich möchte hier auch einen Vers vorlesen. Da rief Adam, also dieser ist der Adam gemeint, ganz am Anfang der Bibel, endlich gibt es jemanden wie mich, wo Gott Eva schafft. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Luther übersetzt, dass sie eins Fleisch werden, hoffentlich für alle übersetzt mit Liebe und Seele. Und Sexualität in der Bibel ist ganzheitlich. Ich möchte dir das aufzeigen. Es gibt ein Bild in der Bibel, ein Menschenbild, das sagt, der Mensch besteht aus 3 Teilen. Aus einem Geist, aus einer Seele und aus einem Leib. Was ich ganz spannend finde, das ist eigentlich kein biblisches Modell. Das Modell geht zurück auf die griechischen Philosophen. Sie haben das entwickelt und die Bibel hat das übernommen. Das ist interessant, dass die Bibel einfach ein Konzept von Menschen, die gar nicht an Gott glauben, übernimmt und sagt, eigentlich haben sie recht, wir bauen das weiter aus. Oder? Geist, Seele und Leib. Wir bestehen aus einem Geist, das ist unsere Kommunikation transzendal mit dem übernatürlichen Seele. Das sind unsere Gefühle, unsere Wille, unsere Emotionen. Und Leib ist der Körper. In der biblischen Sexualität geht es immer von innen nach außen. Also die biblische Sexualität funktioniert von innen nach außen. Also als ich Rebecca kennengelernt habe in einem christlichen Camp, dann haben wir gut, vielleicht nicht gerade im Geist, gar nicht das erste Mal zusammen gebetet. Aber wir haben sicher gemerkt, wir haben eine gemeinsame Basis. Wir haben dann bald auch angefangen zusammen beten, zusammen Bibel lesen. Wir haben uns kennengelernt in der Seele. Was haben wir für Interessen, was haben wir für Hobbys, was haben wir für Erfahrungen gemacht in unserem Leben, was haben wir für Träume. Und irgendwann im Moment der Eheschliessung ist dann auch der Liebe dazugekommen in Form von Sex. Und in der biblischen Sexualität geht es immer von innen nach außen. Vom Geist, über die Seele, zum Lieb. Das biblische Bild hast du in deinem Leben nur mit einer Person Sex. Ich mit Rebecca, Rebecca mit mir und du mit deinem Ehepartner. Das wäre das biblische Bild, weil Sexualität so etwas Intimes ist, wo eben Geist, Seele und Liebe mit einbindet. Heute haben wir aber einen weltlichen Spirit, der uns genau das Gegenteil lehrt. Also grundsätzlich findet es das sicher auch nicht schlecht. Niemand würde sagen, oh, du hast deine Frau mega kennengelernt und am Schluss haben sie zusammen geschlafen. Das findet auch jeder schön. Aber es darf durchaus auch anders sein. Es kann ein One-Night-Stand sein. Wenn du der Sexualität nicht erfüllt bist, dann kannst du vielleicht auch mal jemanden dazu nehmen. Das würde sicher nicht jedes Pärchen sagen, ist mir schon klar. Aber man hat das grundsätzlich wie losgelöst. Man hat gesagt, hey, es fängt eigentlich im Leib an. Und dann schauen wir mal, ob es noch weitergeht. Oder? Ja, das ist einfach immer ein bisschen so. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Also da hat es viel von innen gegen außen und da hat es einen von außen gegen innen. Also lass uns im Leben mal austesten, bist du erfüllt? Das ist ja ganz wichtig, wenn du heiratest, wenn du mal heiraten musst du sicher schon vorher zusammen wohnen, dass du weißt, ob der Sex funktioniert. Also es muss zuerst im Leben funktionieren und wenn die Seele und der Geist dazukommen, umso besser. Aber das ist nicht das biblische Bild. Das biblische Bild geht von innen nach außen, vom Geist über die Seele zum Lieb. Und darum gehört Sexualität in der Bibel immer in die Ehe, weil es gibt einen Moment, wo du vor dem Staat und vor Gott, im Alten Testament war das nur eins, ist der Staat Gott gewesen. Bei uns sind es zwei Feste, die ich immer empfehle, nehmt die zusammen. Wir haben das am Dienstag das eine, am Samstag das andere gemacht, also zuerst zivil und dann kirchlich natürlich, nicht umgekehrt. Und es ist so der Moment, wo du die Ehe schliessst und sagst, wir übernehmen volle Verantwortung für den Geist, für die Seele und dann kommt auch der Liebe. Sexualität ist ganzheitlich. Übrigens glaube ich auch, dass Attraktivität über alle drei Ebenen geht, oder? Also die Welt will uns ja vermitteln, Attraktivität geht über den Leib. Also ich sehe eine schöne Frau und dann werde ich sexuell begeistert. Oder wie sagt man dem? Das finde ich anzüglich. Aber ich glaube nicht, dass es bei allen so funktioniert. Vielleicht ist vielleicht auch ein Prototyp, aber vielleicht bei Frauen funktioniert das nicht immer. Also, wenn jetzt ich vielleicht gerade nachts aus der Dusche komme, fliegt jetzt meine Frau nicht gerade in Ohnmacht und sagt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Also, weiss nicht, oder? Darf man es so sagen? Also, ist es aber noch nie passiert, oder? Aber es kann durchaus auch über die Seele funktionieren. Ich merke jetzt bei uns, darf ich das so sagen, also meine Frau findet es attraktiv, wenn ich gedanklich, oh, danke vielmals, Karin, wenn ich gedanklich mega präsent bin, wenn ich mich um Kinder kümmere, wenn ich geistliche Verantwortung übernehme, wenn ich sonst Verantwortung übernehme für die Familie, das hängt zusammen. Und Sexualität in der Bibel ist immer, oh super, also, danke vielmals. Also, Lieb, Seele und Geist, es geht von innen gegen außen und eben nicht, wie ich es die Welt sagen sollte, von außen gegen innen, das ist das Ganzheitliche. Genau, dann gehen wir mal weiter zu meiner dritten These. Sexualität ist ein gegenseitiges Dienen. Ich möchte einen Vers vorlesen aus dem Galaterbrief. Da heißt es, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Denkmantel, um euren alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Ich möchte kurz Kontext erklären von dem Text im Galaterbrief. Das ist eine Gemeinde, Galaterbrief, von vielen Leuten, die frisch zum Glauben gekommen sind und Jesus nachgefolgt sind. Und dann sind aber auch Juden gekommen, die zum Glauben gekommen sind und haben diesen Christen, die keinen jüdischen Background hatten, die irgendwo Griechen waren oder was auch immer, haben gesagt, ihr müsst auch das Gesetz wieder einhalten, so wie wir. Also alle jüdischen Viertig, das Speisengesetz, das Reinheitsgesetz und so weiter. Und aus dieser Freiheit in Christus ist eine Gefangenschaft geworden. Und in das hinein kommt der Galaterbrief. Wir machen übrigens im Herbst eine Serie über den Galaterbrief. Hier im ICF Zug, Luzern und Altdorf, ganz wird mega spannend. Ich finde es ein mega cooler, spannender Brief, der ganz viel auch mit uns heute zu tun hat, weil wir suchen ja auch alle Freiheit. Immer echte Freiheit. Und in das hinein kommt der Paulus und sagt, hey, wir haben Freiheit durch Jesus. Wir sind frei vom Gesetz. Wir haben den Heiligen Geist. Wir leben im Zeitalter vom Geist und nicht vom Gesetz. Aber die Freiheit kann man auch missbrauchen. Das Ziel von der Freiheit, echte Freiheit, ist nicht, ich mache einfach alles, was ich will, sondern echte Freiheit, ich bin frei, um anderen zu dienen. Und ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Faktor auch von Sexualität. Dass ein Mann in der Sexualität seiner Frau dient und eine Frau ihrem Mann. Das bedeutet vielleicht manchmal auch das Zurücknehmen von gewissen Vorstellungen. Es kann vielleicht auch mal eine Zeit geben, wo ein bisschen weniger läuft im Bett oder für ein anderes Mal ein bisschen mehr. Einfach auch miteinander reden, füreinander da sein, einander dienen und nicht unter Druck setzen. Ich habe mal mit einer Frau geredet, die war einmal in einer Freikirche und die ist ziemlich verletzt. Und dann frage ich mich, ja, was hätte dich denn verletzt, oder? Dann hat sie gesagt, ja, unter anderem, es waren mehrere Sachen, es war in einem Eheseminar. Und in diesem Eheseminar hat man sehr, sehr stark auf folgenden Vers gepocht. Da muss man fast springen, wenn es um das Thema geht, 1. Korinther 7. Ich lese dir mal vor. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen, sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beiden wolle eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dann hat die Frau gesagt, das hat mich so unter Druck gesetzt, weil was wir mir gesagt haben im Eheseminar ist, wenn der Mann Sex will, muss die Frau immer ready sein. Weil das steht in dem Vers, man darf sich nicht entziehen. Wie gehe ich mit dem Vers um? Was mir gefällt an dem Vers, ist so die Haltung mit miteinander. Ich bin nicht in erster Linie für mich da, sondern ich diene in erster Linie meiner Frau. Meine Frau nicht in erster Linie für ihre Bedürfnisse, sondern sie dient mir. Wir dienen einander. Wir setzen einander frei. Aber bitte, die Bibel liest man nicht für andere, sondern für sich selber. Das ist noch wichtig, oder? Ich kann natürlich die Bibel lesen und bei jedem Vers überlegen, wer macht das falsch. Ah, ihr seid barmherzig. Da hätten wir bei uns in der Kirche, glaube ich, den Hugo und Maria, die sind das nicht. Genau, und da kann ich lesen, die Bibel sagt, tönt euch unterordnen. Da kann ich überlegen, wer tut sich mir nicht unterordnen? Ja, genau, der und der hat ein bisschen Mühe. Ich kann ja die Bibel immer für andere lesen. Aber ich sage, die Bibel ist in erster Linie da, um dein Leben zu verändern. Es gibt ja auch den Satz, so jetzt habe ich die Welt verändern, hat nicht funktioniert. Dann wollte ich meine Ehepartner verändern, hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich gemerkt, ich kann eigentlich nur mich selber verändern. Und wenn wir die Bibel immer so lesen, was ist für den anderen, dann wird es eben heikel. Und dann nimmt man genau so einen Satz und macht einen Megadruck. Und ich habe mehrfach in der Ehevorbereitung oder Eheberatung erlebt, in seelsorgerlichen Gesprächen, dass dieser Vers wie so ein Damoklesschwert über eine Ehe hängt. Also lies die Bibel für dich und nicht in erster Linie für die anderen. Natürlich, in einer gesunden Ehe, mit einer gesunden Kommunikation kann man auch mal so einen Vers nehmen und kann sagen, du, wie gehen wir mit dem um, was spricht dich an, was macht das schwierig für dich und so weiter und so fort. Aber es ist, was mir gefällt am Vers, es zeigt eine Haltung von wir dienen einander. Wir sind nicht in erster Linie für uns selber, dass wir dienen unseren Ehepartner, was aber gefährlicher ist, wenn man so einen Vers braucht und ihn als Machtinstrument und als Druck einsetzt. Und das ist etwas, was immer wieder auch passiert ist. Genau. Dann zu der vierten These. Pärli, die über Sex reden, oder Menschen allgemein, die über Sex reden, sind glücklicher. Da habe ich keinen Bibelvers, weil das kommt nicht aus der Bibel, das kommt aus meiner Lebenserfahrung. Ich hoffe, das ist für dich auch okay. Und ich möchte dir jetzt etwas mega Peinliches erzählen aus meinem Leben. Ist okay. Genau. Wie ist es zu dieser Predigt gekommen? Wir machen ja Predigtplanung immer irgendwie im Herbst machen für das Jahr 2023. Und wir haben gewusst, wir möchten hier ein paar Themen über Sex predigen. Und aber ich als Hauptleiter predige, weil es relativ heikle Themen sind. Und ich habe gemerkt, in dieser Serie bin ich zweimal um. Wir haben aber drei spannende Themen gehabt. LGBT, eben die Geschichte, Scheidung und Wiederheirat. Weil immer wieder Fragen kommen und erfüllte Sexideen. Da habe ich gedacht, ja, so LGBTQI+ mache ich selber. Aber erfüllte Sexidee, da frage ich ein anderes Pärli. Das schaffe ich nicht. Ich habe irgendwie gedacht, in der ICF bist du gleich immer auch irgendwie authentisch. Das ist ein Wert für uns. Wir möchten auch einen Einblick geben in unser Leben. Aber ich dachte, ich will das irgendwie nicht über Sex reden. Dann ist ein anderes Pärli gefragt. Das Pärli gesagt, machen wir. Und ich, oh yes. Cool, oder? Und dann hat mir das Pärli angerufen und gesagt, hey, Joel, tut uns leid, wir können nicht über das predigen. Irgendwie, es geht uns ein bisschen zu nahe. Und im ICF hat man immer den Ansatz an Transparenz, genau meine Worte. Und irgendwie, ja, es muss jemand anders machen. Da habe ich überlegt und ich dachte, weißt du was, nehmen wir das Thema Scheidung und Wiederheirat. Und es ist kein Witz, wir haben das schon definiert auf dem Plan. Also wir haben drei Sexualthemen, aber nur zwei haben Platz, weil nachher kommt die neue Serie und kommt noch ein Guest-Speaker und dann kommt Pfingst und dann kommt die neue Serie. Machen wir Scheidung und Wiederheirat. Weil ich habe gemerkt, das ist so schön ein bisschen weg von mir. LGBTQIA+ und Scheidung und Wiederheirat haben nur indirekt mit mir zu tun. Nämlich, dass ich Leute kenne, wo das betrifft, aber es betrifft mich nicht persönlich. Und es ist so viel einfacher. Und ich habe gewusst, ich werde die zwei Predigten machen und die Leute würden kommen und werden Folgendes sagen. Joel, du machst es genial. Du hast eine klare Linie, du bist aber gleich voll Liebe. Wir sind so stolz, dich als unseren Pastor zu haben. Du hast es so schön reingebracht. Und dann hat das nochmal jemand durchgelungen und hat gesagt, hey, halt! 14. Mai ist Muttertag. Wir können doch nicht am Muttertag über Scheidung und Wiederheirat predigen. Da habe ich gedacht, das ist ein kleines blödes Thema, gell? Scheidung und Wiederheirat ist jetzt schon nicht gerade prädestiniert für den Muttertag, oder? Ladest deine Kollegen ein, sagst, hey, mega ermutigend, die werden sicher etwas Cooles machen und uns Mütter ehren. Und dann kommt der Predigt und sagt, wir predigen heute über Scheidung und Wiederheirat. Mega cool, oder? Und dann denkt die Person, wow, zum Glück habe ich meine Kollegin mitgenommen, das war genau der richtige Sonntag, oder? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich mache es. Und es hat mich auch etwas gekostet. Weil es ist nicht immer so einfach, über die Themen zu reden. Es braucht einen Mut. Und mir gibt immer auch etwas Preis. Aber ich glaube, und genau das Gleiche ist auch in der Ehe. Die Ehen, die über das reden. Es macht immer weh. Es ist bei uns auch so. Du hast einen gemütlichen Abend, vielleicht eine Flasche Wein parat, irgendwie ein Spiel, das kannst du machen, einen Film schauen. Du sagst, wir müssen über etwas reden. Und dann denkst du, was müssen wir jetzt wieder reden, oder? Das ist immer ein bisschen, es braucht ein bisschen Anfangsenergie. Aber es ist einfach etwas, was sich lohnt. Und nicht nur als Pärli. Auch wenn du ein Single bist oder auch als Mann, der geheiratet ist, als Frau, die geheiratet ist, such dir zwei, drei Freunde, wo du ehrlich auch kannst über deine sexuellen Versuchungen reden. Dort, wo du strugglest, dort, wo du Schwierigkeiten hast. Kleiner Tipp, wenn du mit anderen über Sex mit deiner Frau redest, was vielleicht gut läuft, was schwierig ist. Also zuerst muss deine Frau natürlich einverstanden sein oder dein Mann. Und dann immer ehrend. Das ist auch eine Grundregel. Immer ehrend. Selbst wenn du findest, im Moment ist es schwierig, einfach eine Grundregel. Wir reden über unsere Ehepartner immer ehrend. Genau, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über diese Themen reden. Und wenn ich sage, über Sex reden, meine ich nicht die blöden Witze. Oder die Welt redet ständig über Sex. Aber es sind oberflächliche, blöde und zum Teil mega niveaulose Witze. Also all die, die im Militär mal gewesen sind, die kennen das zu Genüge. Sondern ich meine echte Gespräche, was um Reinheit geht, was darum geht, mit der Sexualität Gott zu ehren, reden wir über diese Sachen. Und ich würde dich mega ermutigen, vielleicht auch nach dieser Predigt, wenn du einfach merkst, im Bereich Sex hat sich einiges aufgestaut bei euch, sprecht das zusammen an auf eine gute, ehrende Art. Oder auch wenn du vielleicht eben als Single unterwegs bist oder noch nicht geheiratet bist, such dir einen Freund, eine Freundin, mit der ihr über die Themen könnt reden. Und ich bin einfach begeistert, dass es aber auch Menschen gibt, die nicht so schwierig tun wie ich, die sagen, ah, Sex, Interview, wir sind dabei. Und ich habe so ein Ehepaar angefragt, das ist Isa und der Simon Wulschläger. Und danke vielmals, dass ihr euch dem Thema stellt, geben wir euch ihnen doch einen grossen Applaus. Danke vielmals, Rito. Ja, super, sensationell. Genau, ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu hoch. Ich versuche immer nicht zu hoch zu sein. So. Geht nicht aber. Genau, wie auch immer. Isa und Simon, ihr seid eine Ehe, die uns begeistert. Also nicht nur mich, ich habe mit Rebecca darüber geredet. Ihr habt wirklich so eine schöne Ausstrahlung raus. Und wir sind ja auch ein bisschen enger unterwegs gewesen, weil du bist ja jahrelang angestellt gewesen. Und da habe ich doch noch ein bisschen mehr mitbekommen als jetzt vielleicht in der letzten Zeit. Aber auch wenn man mit dem Camp mit euch ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr habt die Herausforderungen. Es sind ja auch Menschen. Aber man merkt, ihr habt euch einfach mega gern. Und dass irgendwie eure Ehe verhebt und funktioniert. Ihr habt drei mega herzige Kinder. Und ich werde mal mit der breiten Frage anfangen, bevor es dann langsam immer näher zum Thema kommt. Was ist mal ganz allgemein für euch der Schlüssel von einer glücklichen Ehe?
Hallo. Jetzt. Genau, so der Schlüssel für die Ehe oder so ein bisschen das Erfolgskonzept finde ich noch schwierig zu sagen. Wir haben mittlerweile 10 Jahre, das Jahr das 10-jährige Ehejahr. 14 Jahre sind wir in einer Beziehung. Und für uns natürlich eine mega Ehre, dass wir so Fragen hier beantworten dürfen, weil wir noch ein paar Jahre vor uns. Aber wir haben uns gleich ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und freut uns, mit euch hier hineinzugehen. Wir glauben, es ist wirklich wichtig, von Anfang an in die Beziehung zu investieren. Wirklich ab dem ersten Date oder ab dem ersten Tag reden zusammen, fangen miteinander an. Wir haben miteinander angefangen zu beten. Wir haben, sind in ein Bärli-Weekend gegangen, sind viele Ausgänge zusammengegangen. Und haben so einfach wirklich ein mega gutes Fundament schon für unsere Ehe, für unsere Beziehung legen, wo wir jetzt auch merken, mit Kind wird es einfach nicht einfacher, nochmal so Prozess durchzugehen, wenn eben noch 3 Kinder rum sind. Und einfach von Anfang an das Fundament zu legen. Was wir natürlich auch wichtig finden, ist miteinander reden, Qualitätszeit miteinander haben und nicht einfach nur den Smalltalk, sich wie auch fixe Zeiten zu setzen, wo man miteinander reden. Sei das ein Ehe-Weekend, uns ist das mega wichtig. Einfach einmal im Jahr haben wir zusammen ein Ehe-Weekend. Und ja, das geht auch, wenn man 3 Kinder hat. Das ist uns einfach mega wichtig und bringt uns auch viel. Ich muss kurz spicken. Ich will natürlich meine Notizen wegnehmen. Genau, Spass haben zusammen. Hey, liebe Leute, haben Spass zusammen. Wenn ich denke, wo wir miteinander zusammenkommen, uns kennengelernt haben, wir sind zusammen im Ausgang, wir haben Spiele gemacht. Ausgang ist mittlerweile etwas schwieriger geworden, aber wir machen sehr gerne noch zusammen Spiele. Und ja, einfach am Abend mal zusammen ein Gesellschaftsspiel machen und nicht nur Serien schauen. Wir haben kein Netflix-Abo, darum kann ich nicht sagen Netflix-Abo, aber einfach nicht nur vor dem Fernseher, sondern wirklich auch mal so etwas zusammen machen.
Genau. Und was wirklich mega schön ist, dass wir von Anfang an haben können gemeinsam beten. Das war wirklich am Anfang schwierig gewesen. Ich weiss noch, ja, es hat immer mega Überwindung gebraucht und so ein bisschen halt, manchmal sich einen Mupf geben. Und ja, man tut halt im Gebet mega persönliche Sachen offenlegen oder betet, was einem auf dem Herz ist. Und das war für mich jetzt mega wichtig, für uns mega Schlüssel. Auch, ja. Dann habe ich aufgeschrieben, nie aufgeben. Das ist sicher, wir haben gerade, sobald die Kinder gekommen und so, haben wir auch immer Zeiten gehabt, die schwierig waren, wo wir beide mega herausgefordert waren. Und ja, es wäre manchmal einfacher gewesen, vielleicht alles herzuwerfen und davon zu laufen, aber ich glaube, das ist auch mega ein wichtiger Punkt, dass man einfach dranbleibt und nicht aufgeht und halt die wüsten Zeiten auch erduldet manchmal, wenn es zeitlich ein bisschen harziger ist, genau. Und ich habe noch aufgeschrieben, wenn man schon ein bisschen länger zusammen ist, ist auch immer, finde ich mega schön, wenn man sich so gemeinsam zurückerinnert an die Highlights, an die Hochzeit, an Flitterwochen, an das Verliebtsein am Anfang, so die rosa-rote Wolken und so, dass man sich wieder in das hineinversetzt und ja, das ist mega was Tolles jetzt, finde ich, was das Gefühl auch wieder ein bisschen wecken kann. Genau.
Hey, mega stark. Wir erinnern uns auch gerne unsere Flitterwoche zurück mit Hurricane und Hepatitis A. Genau. Nein, das ist nicht jeder die gleiche Flitterwoche, gell? Aber wir hatten offensichtlich ganz schöne. Genau, was habe ich meine zweite Frage. Jetzt gehen wir ein bisschen eben zum Zentrum. Jetzt habe ich erst gefragt, was sind so die Schlüssel von einer erfüllten Ehe? Und jetzt so ein bisschen zum Thema, was sind denn vielleicht die Schlüssel von einer erfüllten Sexualität? Fangen wir mit dem Seimen an. Genau.
Das ist eigentlich so Reden über die Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Tabus, dass man einfach klar sagt, das will ich nicht und das ist meine Grenze. Und auch, also, das ist, viele wissen das, wenn du den Wunsch nicht äußerst für etwas, dann wird sich wahrscheinlich auch das nicht erfüllen. Oder? Weil der andere kann ja nicht wissen, was du dir wünschst. Und dann haben wir noch auch eben die Tabus oder die Grenzen akzeptieren und nicht einfach sagen, ja, das ist mir jetzt gleich, ich sage jetzt, was du machen musst, sondern dass man einfach das akzeptiert vom anderen. Und das hat auch ein bisschen mit Respekt zu tun, dass man einfach den Respekt hat voreinander. Dann eben Raum schaffen ohne Kind, das ist eigentlich wieder etwas wie bei Frage 1, oder? So allgemein. Ehewochenende, dort haben wir immer tollen Sex, oder sind wir halt auch entspannter und ja. Dann einfühlsam sein, also verständnisvoll und gegenseitig Respekt haben. Heisst jetzt für mich als Mann zum Beispiel, dass ich mich auch mal zurücknehme, wenn sie keine Lust hat, dass ich nicht sage, ja, aber jetzt habe ich Lust und ja, jetzt ist es einfach so, oder? Genau, auch sich selber zurücknehmen und halt mal sagen, okay, ist jetzt okay so, ja.
Genau, so zu diesen 3 Sachen einfühlsam sein, verständnisvoll und gegenseitiger Respekt gegeneinander, gegenüber vom anderen. Das bedeutet für mich, ja, einfach mich auch mal darauf einzuladen, sagen, hey, ich habe jetzt eigentlich wirklich mega nicht Lust. Es war ein strenger Tag mit Kids oder wenn man noch kein Kind hat, zu streng, viel im Kopf. Und auch sagen, hey, ich versuche jetzt das gleich mal abzulegen und lasse mich auf das Kuscheln ein und schaue, was dann daraus entsteht. Aber auch wirklich so Grenzen zu akzeptieren wo man ja wie schon gesagt hat, wo wichtig ist, dass man es vorher zusammen angeschaut hat. Was uns auch noch wichtig ist, dass man das Bewusstsein schafft, dass Sexualität sich verändert. Oder das haben wir jetzt in unseren bescheidenen 10 Jahren gemerkt, dass sich Sexualität kann verändern. Es können, die Bedürfnisse können sich ändern, die Wünsche können sich ändern. Bei uns ist noch Faktor Kind dazugekommen. Ich hatte Geburtsverletzungen gehabt und auch da haben wir wieder gemerkt, hey, es ist wieder auf einander zugehen. Es war gerade eine schwierige Zeit, gerade nach diesen Geburtsverletzungen. Und ich möchte dich einfach ermutigen und sagen, hey, es geht vorbei, es wird wieder gut. Aber haltet das einfach aus, geht miteinander, respektiert und redet vor allem darüber. Und was am Schluss auch noch mega wichtig ist, was mir wichtig ist, dass ich meinen eigenen Körper gern habe. Dass ich nicht gern habe, dass ich nicht kenne. Und ich glaube, wenn das jeder Mann, jede Frau hat, ist das auch ein Schlüssel, um eine erfüllte Sexualität zu haben.
Mega stark, mega. Wow. Meine letzte Frage ist noch, jetzt sagen wir, jetzt kommt ein Bärli zu euch und sagt, hey, Isa, Simon, ich muss mal mit euch reden, wir haben einander irgendwie gern, aber bei dem Sex funktioniert einfach überhaupt nicht. Was würdet ihr denen raten?
Ja, wenn sie noch nicht miteinander geredet haben, ihr merkt, Reden ist wirklich ein mega Schlüssel. Wenn sie wirklich noch nicht miteinander geredet haben, würden wir ihnen empfehlen, dass sie die Bedürfnisse und die Wünsche miteinander klären, dass sie wirklich da ins Gespräch miteinander reingehen. Wir wären jetzt auch offen, dem Bärli Hilfe anzubieten und zu sagen, hey, schau, wir können auch zusammen mal reden, das Vierte, oder zuerst die Frauen, zuerst die Männer zusammen und sie auch versuchen zu ermutigen. Ich würde ihnen auch empfehlen, wirklich Hilfe zu holen. Wir haben gerade auch hier im ICF Luzern mega tolle Ministries, Paarbegleitung, wo Leute herum sind, die euch in dem begleiten wollen, die euch mit, ja, den Weg mit euch gehen und dass ihr euch einfach nicht schade sind, Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist wirklich auch ein mega Schlüssel, um hier weiterzukommen. Es gibt noch viel weitere andere Möglichkeiten, wie man sich Hilfe in Anspruch nehmen
kann. Genau, ja, man kann auch zusammen ein Buch lesen, das haben wir auch schon gemacht, gerade über das Thema, über Sex, dass man nicht einfach irgendwie nur immer theologische Bücher, sondern es kann auch mal so etwas sein, was einem weiterbringen kann oder wieder neue Anstöße geben kann. Ich habe gerade das Buch von der Veronika Schmid, wo wir beide gut gefunden haben, das heisst Liebeslust. Dort hat es mega viele Tipps drin und es ist mega komplex. Also es geht eben so über geistliche Sachen, Anatomie, über... Es steckt viel mehr dahinter, als man eigentlich denkt. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder, auch wenn wir vielleicht nicht wissen, wie wenn wir jetzt darüber reden, über Sex, das hilft uns, dass wir vielleicht so zu einzelnen Themen wieder mal können, dort daran arbeiten, genau. Dann habe ich noch aufgeschrieben, was uns auch mega wichtig ist und geholfen hat, dass wir immer wieder einander Fehler verzeihen, wenn wir mal irgendwie... Also gerade im Bereich Pornografie oder so, wenn wir dort einander wieder mal vergeben, dass wir einfach offen sind und das auch sagen, du, es tut mir leid, ich habe dort versagt. Und ich glaube, es hat eine mega Kraft, also, ja, einfach offen sein mit diesen Themen. Und ja, wenn man das ans Licht bringt, dann verliert es wie Kraft, oder? Wenn ich jetzt das für mich behalte und in mich hineinfresse, dann hat es eine zerstörende Kraft. Und wenn man es einander vergeben und miteinander wieder einen neuen Anlauf nehmen, dann kommt es sicher besser. Genau.
Hey, mega. Das war mega gut gewesen, oder? Komm, wir geben Ihnen doch noch mal einen Applaus. Danke vielmal. Wirklich. Wow. Also mega, mega stark. Ich muss eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich mache jetzt gleich noch meine 5. These, weil ich finde sie doch auch noch wichtig. Das ist, deine Lebensqualität hängt nicht von deinem Sex ab. Oder ich habe den Vers vor 2 Wochen gebracht. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude. Du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Es gibt Singles. Es gibt Menschen, die keinen Zugang haben zu Sex. Es gibt vielleicht Ehepaare, die mega strugglen in diesem Bereich, die es einfach nicht so irgendwie anbringen, wie sie es gerne hätten oder so. Und die Welt hat immer den Gedanken, Glück gleich Sex. Das ist das, was überall kommt, bei allen Werbungen, die du im Internet überall siehst, die du in den Filmen siehst. Glücklich bist, wenn du Sex hast. Und schöner Sex, erfüllt Sex, ist etwas Herrliches. Aber es ist nicht deine Lebensqualität. Ich war gerade vor ein paar Wochen an einem Vortrag von einem Mann. der gesagt, ich lebe ganz bewusst zölibatär. Und er hat gesagt, ich habe auch die Wünsche nach Sex. Aber ich merke auch, ich habe mich für das entschieden, weil ich habe so eine tiefe Beziehung zu dem Vater im Himmel. Und ich geniesse das so fest und es gibt mir mehr als alles andere. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt noch. Es ist wichtig, über Sexualität zu reden. Eine erfüllte Sexualität ist etwas Wunderschönes. Es führt uns zurück in den Garten Eden immer wieder. Aber es ist nicht, unsere Lebensqualität hängt nicht davon ab. Genau, ich möchte noch zwei Verse lesen, ganz zum Schluss. Der erste kommt aus dem Thessaloniker. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Sex ist auch ganz stark ein Zeichen von Hingabe. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann noch ein Vers im 1. Korinther 6. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wir haben heute Morgen Frühgebet gehabt, haben dort ein neues Lied gesungen, ein mega schönes Lied von ISF Zürich. Werde ich an der Konferenz singen. Es heisst «God reigns», also Gott regiert. Und ich habe also gerade das Thema so im Kopf gehabt, gedacht, also das ist ja mega schön, wenn wir das Gott singen. Aber es ist auch ein bisschen einfacher, wenn ich Gott sage, du regierst in meinem Leben. Singen ist ja noch nicht schwierig. Es ist wichtig, mit dem Mund zu bekennen. Aber gerade Sex ist so ein Thema, das es dann wirklich zeigt, ob es so ist. Weil wenn wir uns Gott hingeben, dann bedeutet das Erfüllung, aber immer auf Verzicht. Nicht nur im Sex, auch in anderen Bereichen. Unsere Teenager wachsen auf in einem Glauben, hey, wenn du so weit bist, dann habt ihr das erste Mal. Und wir lernen sie, lernen eine Frau kennen oder einen Mann, bis mit ihr zusammen und warten bis zum Moment der Ehe. Das ist so konträr. Und das hat so viel zu tun, ist so entgegengesetzt zum Zeitgeist, hat so viel zu tun mit Unterordnung und Hingabe gegenüber Gott. Das gilt für Menschen, die noch Single sind, das gilt aber auch in einer Ehe. Und das ist so mein Wunsch, dass wir einfach dürfen, heute wieder einmal mehr den Nagel einschlagen und sagen, Gott, es gelingt mir nicht immer. Ich habe oft versagt vielleicht, ich bin auch verletzt in diesem Thema vielleicht, was auch immer. Aber ich möchte mich heute einmal mehr entscheiden, meine Sexualität dir unterzuordnen. Und komm, ich stehe doch noch auf miteinander. Ich würde gerne für das beten. Vater im Himmel, wir haben so viel gelernt heute Morgen, auch gerade von Isa und Simon über Sexualität. Und ich bitte dich einfach, dass wir immer wieder auch durch eine erfüllte Sexualität wie so die Backflash haben, also zurück in den Garten Eden. Raus aus dem Alltag, aus dem Stress, rein in den Garten Eden, in die Harmonie, in die Schönheit, Jesus. Und ich bitte dich aber auch, dass du uns hilfst, wirklich unsere Sexualität auch dir zu unterordnen. Und ich möchte es auch heute Morgen einmal wieder aussprechen, dass auch in allen Kämpfen, die ich auch habe, die wir wahrscheinlich alle haben, immer wieder unsere Sexualität dir ganz bewusst unterordnen. Wir wollen ein reines Leben haben, nicht ein unmoralisches Leben, nicht ein Leben, das auf eine negative Art von Leidenschaften geprägt ist, sondern ein Leben, das dich ehrt. Und so möchten wir einfach einmal mehr unsere Sexualität dir unterordnen heute Morgen, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass du mit deinem Geist hineinkommst, dass du auch unsere Löcher füllst, wo wir vielleicht irgendwo verletzt, enttäuscht sind, wo wir uns einsam fühlen, wo wir uns vielleicht auch nicht verstanden fühlen, vielleicht auch innerhalb von dir. Bitte ich, dass du uns dort begegnest, weil das Glück ist in dir. Du bist unser Lebensglück und nicht unser Partner, auch wenn das natürlich auch mega viel Glück kann, dazu beitragen. Und ich bitte dich einfach, dass wir das lernen dürfen. Und ja, ich möchte einfach heute Morgen bitten, dass Menschen dürfen heute zu dir kommen, ihre Sexualität, auch ihre Zerbrochenheiten, ihre Kämpfe dir anlegen und in eine neue Freiheit dürfen hineinkommen. Als Paar, aber auch als Einzelpersonen. Amen.